Ich möchte heute Morgen mit euch zusammen darüber nachdenken, was bedeutet Nachfolge? Das ist wie die meisten biblischen Themen ein weites Feld und deswegen kann ich das nur facettenhaft tun. Bitte helft mir und ruft mir mal zu, welche synonymen Begriffe für Nachfolge euch zu dem Thema einfallen, so spontan.
Freund Jesu sein.
Gleiche Überzeugung.
Dienen.
Hinterhergehen.
Nachahmen.
Jünger.
Ja.
Jünger.
Geduldig sein.
Also ihr seht ein weites Feld. So, mal gucken, was mir dazu eingefallen ist. Vorher möchte ich noch eins sagen. Wenn jemand feststellt, dass das, was ich sage, schwer verständlich ist, unverständlich oder vielleicht auch missverständlich, dann sprecht bitte mich an. Wir haben im Gemeindeforum über konstruktive Kritik gesprochen. Und ist nur wenig hilfreich und ihr gebt euch und mir keine Chance. Wenn ich das aus zweiter Hand höre, kann ich mein Verhalten kaum ändern, weil ich das dann undifferenziert höre. So, zum Thema. Nachfolge bedeutet, und die Stelle in der Lesung heute war ja nicht zufällig gewählt, in erster Linie Dienst am Nächsten. Das hat nicht ich gesagt, das hat Jesus selbst gesagt. Ich habe euch ein Vorbild gegeben. Nachfolge bedeutet zweitens, dem Hirten folgen. Heute kommen ganz viele Bibelzitate, bei mir nicht immer so üblich, aber damit ihr seht, das ist nicht meine Sache, nicht auf meinem Mist gewachsen. Und die meisten Stellen, wenn jemand nachblättern will, kommen aus dem Johannesevangelium. Johannes 10, 4. Wenn er die eigenen Schafe herausgeführt hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Wer hat schon mal gesehen, wenn Schafe aus dem Pferch oder aus dem Stall geführt werden? Ah, schon mal, ja. Das ist so Erinnerung von mir mit Artus in der Lüneburger Heide. Dann hier steht, man fällt einen dann erst auf, wenn er die Schafe herausgeführt hat. Weil während sie herausgeführt werden, fühlen die sich gar nicht geborgen. Da ist richtig was los, da ist Stimmung, die sind kurz vorm Durchgehen. Geht uns möglicherweise auch so. Aber dann, wenn sie in der Freiheit sind, wenn sie sich beruhigt sind und wenn da die Schäferhunde so auch noch ihren Dienst erfüllen können und der Hirte seinen Platz eingenommen hat, dann wird dieses den Hirten folgen zu Begriffen wie Geborgenheit. Nachfolge, Jesus nachfolgen, muss dieses Gefühl der Geborgenheit bei ihm auslösen. Und Teilnahme an seiner Erhöhung. Wir sind nicht einfach Nachfolger, sondern das ist auch mit Verheißung verbunden. Johannes 12, 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Nicht etwa umgekehrt. Wenn jemand mir nachfolgt, der dient. Nein, wenn jemand mir dient, so folge er mir nach. Und, sagt Jesus, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Also ein Aspekt der Nachfolge ist Geborgenheit und die Zuversicht zu haben, dass unser Dienst nicht Lohn empfängt in den Sinnen, weil wir was vollbracht hätten, sondern dass der Vater uns ehren wird, so wie er auch seinen Sohn geehrt hat. Aber ganz eng damit verbunden ist der zweite Aspekt. Nachfolge ist auch Leidensgemeinschaft mit Christus. Und ich habe mit dieser Stelle beinahe mein Leben lang erhebliche Schwierigkeiten gehabt, weil sie mich so getroffen hat, als ich das erste Mal auf mich angewandt gelesen habe. Jetzt in der Vorbereitung zu heute Morgen ist mir das ein bisschen verständlicher geworden. Ich hoffe, ich kann euch das auch verständlich machen. Matthäus 16, 24. Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Wer an seinem Leiden teilnimmt, wird auch an seiner Erhöhung teilnehmen. Das ist ein Schuh aus einem Paar Schuhe. Ihm nachfolgen und die Erhöhung, das gehört zusammen. Es ist eine oder das andere nicht zu haben. Aber es ist eben auch nicht nur Leiden und nicht nur Freude, sondern das gehört zusammen. Mit Christus gehen ist auch Leidensgemeinschaft mit ihm haben. Und wenn wir so wollen, dann ist Nachfolge eine Schicksalsgemeinschaft. Eine Schicksalsgemeinschaft, wie wir sie haben, beispielsweise in der Ehe. Wenn da dem einen was passiert, dann ist der andere da ganz ernst davon betroffen. In der Familie, das Kind ist von den Eltern abhängig. Und zu gegebenen Zeit auch die Eltern von ihrem Kind oder ihren Kindern. Und dann bewahrheitet sich, wie diese Schicksalsgemeinschaft trägt. Und ein Teil des Zustands unserer Gesellschaft, über den wir oder in den letzten Tagen viel diskutiert worden ist, hat da seine Ursache. Sind wir Schicksalsgemeinschaft in Familie, in Gemeinde und im Volk? Und zwar Schicksalsgemeinschaft im Leiden, im Lieben und in der Freude. Galater 5, 1 und 2. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, nicht als Fremde, sondern als Glieder der Familie und wandelt in Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selber für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer. Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Gott möchte uns nicht wehtun. Was ist denn dieser Wohlgeruch? Kann ja nicht sein, dass Gott Gefallen daran hat, wenn wir leiden. Aber er hat Gefallen daran, dass wir unsere Schwierigkeiten aufopfern, dass wir sie hinnehmen, ohne über ihn zu murren. Das ist nicht einfach, aber ich denke mal, es ist so. Aber dabei bleibt es ja nicht. Nachfolge bedeutet immer auch, und jetzt bin ich schon beim siebten Punkt, Freude. Es gibt da ein Beispiel, ich habe bisher immer den Anfang nicht so recht beachtet, von E. Schweizer, jeder kennt das. Das geht so: Wenn in einem hohen Bergtal plötzlich schwerer Schneefall einsetzt, und die meisten von euch wissen jetzt, was jetzt kommt. Aber wenn in einem hohen Bergtal eine besondere Situation plötzlich, unfallartig, und so geht das im Leben manchmal, wenn du hast gerade erfahren und musst es erfahren, plötzlich, unerwartet, schwerer Schneefall einsetzt. Nicht ein kleines Wehwehchen, sondern schon etwas, was uns aus der Lebensbahn werfen kann, was uns in unserer Existenz bedroht. Dann kommt das Kind, das bei seiner Großmutter ist, nicht mehr nach Hause. Das ist der Fakt. Wenn das eintritt, sitzt es fest. Aber der Vater holt es ab. Kann man sich vorstellen, welche Freude bei dem Kind da herrscht? Das weiß, oh, nun sitze ich hier und kann nicht mehr weiter. Aber dann sieht es, Papa kommt und holt mich. Und kein Zweifel, oh, ob wir jetzt beide im Schnee versinken, Papa holt mich nach Hause. Jetzt ist gut, das wird Freude, Lachen sein. Wer kleine Kinder hat oder Enkelkinder oder Urenkelkinder, der weiß, wie die juchzen können, wenn sie sich freuen, dass sie jemanden wiedersehen. Viel mehr als über ein Spielzeug, viel mehr über eine persönliche Bindung. Und der Opa geht voran. Mit breiten Schultern stapft er durch den Schnee und macht Bahn. Die breiten Schultern, das muss man sich vorstellen, da wird richtig der Schneesturm abgefedert und dahinter das Kind geht. In den Stapfen des Großvaters. Der macht nicht besonders große Schritte, weil dann wird das Kind wahrscheinlich Schwierigkeiten haben. Muss man mal, wir haben doch nicht so viel Gelegenheit. Ich erinnere mich daran, als unsere Tochter klein war und wir in starken Schneefall so im Sauerland gerieten, da hat man schon gesehen, wie sie von Stapfen zu Stapfen sprang. Sie fand das lustig, weil es war so, dass sie springen konnte. Wenn Gott nur für uns Vorbild sein wollte, dann müsste in dem Beispiel das Mädchen 10 Meter neben ihm gehen und könnte genau sehen, mit welcher Methode macht der Opa das und könnte ihm die Methode abgucken. Wenn, was wir manchmal auch denken, wir sagen, ach, wir haben einen Stellvertreter. Wenn das in so einer Situation so wäre, dann würde das Mädchen zu Hause bleiben bei der Großmutter und würde denken, Opa geht für mich. Das heißt, Nachfolge ist immer etwas, hat was mit Streben, mit Bewegung zu tun. Da einfach sitzen, das geht nicht. Nachfolge bedeutet Bewegung, Aktion, etwas tun. Das Sein in Christus bedeutet auch, da sind wir bei 10. und 11. Vertrauen und 11. Krafteinsatz. Wenn wir im Vertrauen auf Jesus etwas tun, dann tun wir es im Vertrauen auf Jesus, wie wir sagen, nicht auf unsere eigene Kraft. Ach, ich folge nach. Sondern, Herr, weil du vorangehst, weil du mich abdeckst, weil du die Bahn für mich legst, deswegen glaube ich, im Vertrauen auf dich, setze ich mich in Bewegung, lasse ich mich motivieren, etwas zu tun. Davon unterscheidet sich der Bewunderer ganz extrem. Der Bewunderer ist der, der vorm Fernseher sitzt. So jetzt bei der Weltmeisterschaft, konnte man das sehen, Fußball-Weltmeisterschaft, weiß ich nicht, 23 Millionen Zuschauer in der Spitze, 23 Millionen Bundestrainer. Die wussten genau, wie die Mannschaft trainiert wird, die wussten genau, was da falsch gemacht wird und wir werden garantiert Weltmeister geworden, wenn diese 23 Millionen sich einig geworden wären und sich bewegt hätten. Aber die Bewegung darf sich nicht aufs Bier holen beschränken, weil dann ist man immer noch Beobachter und nicht Nachfolger. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir nie aus den Augen verlieren sollten, ist 12. Einheit. Wir Christen, sagen wir, folgen Jesus gemeinsam nach, vertrauen seiner Kraft, die in uns wirkt. Um durch uns, und jetzt kommt der Hammer, was das mit Einigkeit zu tun hat. Wir sollten uns manchmal nicht wundern, wenn wir in gewissen Gebieten relativ wenig Erfolg aufzuweisen hat. Die Einigkeit ist notwendig, damit Christus durch uns Glauben an seine Mission wecken kann. Johannes 17, Verse 20 und 21. Aber nicht nur für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihre Worte an mich glauben. Das ist eine der wenigen Stellen, wo wir nicht nur sagen und übertragen das auf uns, was Jesus seinen Jüngern sagt, sondern ausdrücklich betet er an dieser Stelle für uns. Für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins sein, wie du, Vater, in mir und ich in dir. Mal ein Hinweis, wie das mit dem Einssein zu verstehen ist. Wir sollen so eins sein, nicht mehr und nicht weniger, als Jesus mit seinem Vater eins ist. Und warum ist ihm das wichtig? Dass auch sie in uns eins sein, damit, jetzt kommt der Grund, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Das ist wörtlich Mission. Jesus hat eine Mission. Und wenn wir nicht einig sind, dann sagt er uns, wie soll die Welt dann glauben, dass du mich in die Welt gesandt hast, wenn meine eigenen Kinder, wenn meine eigenen Jünger, wenn meine eigenen Nachfolgerinnen und Nachfolger sich nicht einig sind. Nachfolge ist auch gleichbedeutend mit 14. Eifer in der Verkündigung und 15. Selbsterkenntnis. 2. Korinther 5, 14 und 15. Denn die Liebe Christi drängt uns. Ich kenne diesen Spruch von Schwestern in Westfalen, katholischen Schwestern, die haben in der Brosche an ihrer Brust, und da steht genau das drin, auf Lateinisch, die Liebe Christi drängt mich. Und dann frage ich mich, könnte ich auch so einen Button tragen? Kann man sehen, die Liebe Christi drängt mich? Da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist, und somit alle gestorben sind, damit die, welche leben, alle sind tot. Wir haben nur Leben, wenn wir uns anschließen an Jesus. Damit die, die leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Das war der Punkt am Anfang, mit Schicksalsgemeinschaft mit Jesus. Das können wir nicht auswählen, wenn wir seine Jünger sind, wenn wir wiedergeboren sind, dann ist das so. Jüngerschaft ist 16. Lernen und 17. Anwendung des Gelernten. Und jetzt kommt ein Punkt, der uns schon beschäftigt. Kann niemand ersparen, ich habe nicht hier 3 Stunden Zeit, weiterzudenken. Zu denken, wo trifft das unsere Praxis? Matthäus 11, 29, 30. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Lernen ist eben nicht Anhäufung von Wissen. Das, was die Zeugen Jehovas sagen, was man ihnen noch anmerkt. Wir sollen immer mehr Wissen in uns aufnehmen. Wenn jemand die gesamte biblische Lehre kennen würde, das können selbst lange studierte Theologen nicht von sich behaupten, und wenn er alles über Gott und Jesus wüsste, dann würde ihm das überhaupt nichts nutzen. Nee, nützen. In diesem Fall muss nützen heißen. Wenn er nicht Jesus in Barmherzigkeit nachfolgte. Die Lehre ist null und nichtig. Matthäus 9, 13 sagt Jesus, geht aber hin und lernt. Ja, was denn? Geht hin und lernt, was das ist, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer. Wenn jemand sein Leben hingeben würde, weil das in der Bibel so steht, aber nicht aus Barmherzigkeit, nicht als Antwort auf Jesus, was er für uns getan hat, nicht aus Liebe, ist das nutzlos. So wird aus Lernen tun. Alles, was bei uns im Kopf drin bleibt, was in uns drin bleibt und nicht wieder rauskommt, was nicht zur Tätigkeit führt, ist nicht Nachfolge. Nachfolge im Halten eines Gebotes, das Jesus uns gegeben hat. Nur ein Gebot, ein neues Gebot gebe ich euch. Und das ist 19. Liebe. Ich habe schon 19 Begriffe für Jüngerschaft genannt. Liebe hätte auch an erster Stelle stehen können. Nicht, dass jetzt jemand denkt, diese Aufzählung hat eine gewisse Rangfolge. Das Letzte ist dann das Letzte. Nein, nein. versuche, eine gewisse Logik, einen Ablauf in meine Ausführungen zu bekommen. Jesus sagt, Johannes 13, 34 und folgendem: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie das damit eine Begründung, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ach, wie kann ich Jesus näher kommen? Das ist für viele Leute eine, für viele Menschen, Christen eine drängende Frage. Ich fühle da so wenig, ich möchte ihn näher, ich möchte im engeren Kontakt. Was kann ich machen, damit ich Jesus näher komme? Damit ich ihn näher fühle, damit ich ihn neben mir fühle, damit ich vielleicht auch ein besseres Gefühl habe. Wir können Jesus nie näher sein als unserem Nächsten. Das will er so. Dafür hat er uns die Nächsten an die Seite gestellt. Es geht bei der Christus-Nachfolge um eine Nachfolge, das Ziel vor Augen. Es geht nicht darum, eine besondere Leistung zu erbringen, sondern nicht, dass wir selber das Ziel erreichen können, weil wir so gut sind, sondern auch ein Grund für Gemeinsamkeit. Ich habe eine Unternehmensberatung. Ich hätte mal gesagt, nicht in den letzten Zügen, nein, das liegt daran, dass ich schon älter bin und nicht mehr voll arbeite, aber nicht, weil es ja so schlecht geht. Und wir hatten ein Motto für Unternehmer. Unternehmensführung ist ein Unternehmen führen, das Ziel vor Augen. Und dabei gab es als Beispiel, hat mir da die Möglichkeit gesetzt, mein Hobby Rennkartfahren abzusetzen. Als Beispiel gab es dieses Kart. Wer in so einem Kart sind, der fährt nicht einfach mal über die Bahn spazieren und sagt, oh, ist das aber schön, sondern er hat ganz klar ein Ziel vor Augen. Er möchte ins Ziel kommen. Je nach Vermögen als Erster, Zweiter, Dritter, am besten nicht Letzter. Aber auch das wäre schon was, man wäre ins Ziel gekommen. Aber das kann der Mann oder die Frau, die auf dem Kart sitzt, gar nicht alleine. Erstens muss sie ein Kart haben. Dann braucht sie eine Mannschaft oder eher eine Mannschaft um sich rum. Da muss geschraubt werden, da muss getankt werden und da muss notfalls auch abgeschleppt werden, wenn man von der Bahn geflogen ist und wieder angeschoben werden. Das ist einer alleine auf dem Kart, der kommt nie ans Ziel. Wenn jemand schon mal so ein Rennen gefahren wäre, würde er mal sehen, wie dankbar er ist, wenn er auf der Bahn stehen bleibt und geht nicht weiter. Sonst kommt jemand und schiebt ihn an. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben, in der Nachfolge. Da brauchen wir uns gegenseitig. Jesus betont ja nicht die Gemeinsamkeit nur so oben hin, sondern weil er um uns weiß. Er ist in allen uns gleich, außer in der Sünde. Er ist sogar versucht worden wie wir. Und wenn er uns diese Gemeinsamkeit so sehr ans Herz legt, dann hat das einen ganz tiefen Sinn. Unsere Lebensgemeinschaft mit Christus, die muss sich in unserem Verhältnis zu unserem Nächsten, in der praktizierten Liebe, in der praktizierten Liebe. Was hilft das dem Nächsten, wenn er uns etwas erzählt und sagt, ach, du tust mir so leid, Gottes Hilfe sei mit dir, ich bete für dich. Das ist sicherlich notwendig, aber das ist das doch nicht, was hier gemeint ist. Praktizierte Liebe, mitgehen, mittragen, mithelfen. Das bedeutet nicht, jetzt in Aktivitäten zu stürzen, sondern oft ist ja schon das Mittragen, praktizierte Liebe, zuhören. Vor vielen Jahren, wir wohnten in der Nähe eines Altenheims, hat Eka gesagt, meine Frau, ach, ich gehe mal zu den Alten und besuche die. Und wir haben uns gefragt, was werden die sagen? Wollen die das überhaupt? Da kommt jemand und macht Kranken- oder Altenbesuchsdienst. Und sie sagt, das ist so enorm. Keiner war irgendwie beleidigt, dass ich kam. Alle freuten sich, dass jemand kam und alle haben erzählt. Das ist schon gemeint. Und auch in der Gemeinde, in vielen anderen Lebenssituationen, ist aufeinander hören, voneinander wissen. Das ist schon Praxis. Und 20. 20. Am 20. Stelle, nein, der Punkt Nummer 20 bei mir ist: Nachfolge und Glaube gehören zusammen wie eineiige Zwillinge. Da kann niemand Aktivitäten haben und sagen, ach, das ist mein Glaube, so Glauben habe ich es nicht so mit. Und der andere sagt, mein Glaube ist ganz tief, aber ich tue mich schwer, mich in Bewegung zu setzen. Wir sind entweder Interessierte an Religion, da kann man wunderbar reden, über die Bibel, über alle möglichen Sachen, oder wir sind Gläubige. Dazwischen gibt es nichts. Da gibt es viel, aber nicht in Richtung Glauben. Kommt auch nicht von mir, sondern von Jesus, der Johannes 5,24 berichtet davon. Wahrlich, wahrlich, ganz bestimmt. Ich sage euch, sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Nicht überbefordert worden, nicht übersetzt worden, sondern er ist übergegangen. Offensichtlich ist das eine Tätigkeit. Und nun werden einige erleichtert sein, ich komme zum Schluss. Und muss man denken, wenn Dieter sagt, wenn du sagst, du kommst zum Schluss, dann komm auch zum Schluss. Also wird nicht mehr lange dauern. Nachfolge ist nicht ein Weg zum Heil durch fromme Leistungen. Wenn man das nur selber mal in die Pläte kriegen würde. Nachfolge ist nicht der Weg zum Heil durch fromme Leistungen, sondern ein Verhalten aus Dank, indem wir uns von Christus ergreifen lassen. So viele Stellen vorher gelesen, wo es darum ging, dass Christus uns ergreift. Wie kann jemand behaupten, ich bin total von Christus ergriffen, ich liebe ihn so und setzt sich nicht in Bewegung. Nicht, weil er sich den Himmel verdienen will, sondern weil aus Dank. Kierkegaard, über den man in vielen Punkten anderer Meinung sein kann, aber der viele weise Sachen geschrieben hat, hat geschrieben, die rechte Nachfolge kommt nicht dadurch, dass man predigt, du sollst Christus nachfolgen, sondern dadurch, dass man davon predigt, was Christus für mich getan hat. Muss ich einmal vorstellen. Wenn wir mit anderen reden, sagt er ja hier, sollen wir nicht davon reden, du, wäre schön, wenn du Christus nachfolgen würdest, ich kann mit dir meine Bibel studieren, sondern davon reden, was Christus für dich, für mich persönlich, nicht für andere, für mich getan hat. Und dann schreibt er, fasst dies ein Mensch, so folgt Nachfolge von selber. Alles kommt darauf an, dass wir verstehen, was Christus für uns getan hat. Ich möchte es modern ausdrücken. Es gibt einen Marketingspruch. Ich habe lange gebraucht, um den zu verstehen. Dachte, was soll das denn? Sagt jemand, wer ein Boot verkaufen will, der rede nicht über die Vorzeige seines Bootes, sondern wecke, das ist mein 22. und letzter Punkt, die Sehnsucht nach dem weiten Meer. Wenn jemand diese Sehnsucht nach dem weiten Meer hat, wird er wahrscheinlich nicht rausschwimmen wollen, sondern wird er sich ein Boot anschaffen müssen. Frage nun zum Schluss, erkennt man aus unserem Sein, Tun und Reden unsere Sehnsucht? Und wonach sehnen wir uns. Danke.
Erbitten wir gemeinsam den Segen. Das Samenlied 133.